ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Und das haben wir an diesem Morgen so genannt, nach dem Eklat im Weißen Haus, was jetzt auf Europa zukommt. Zelensky muss entweder zurücktreten oder jemanden vorbeischicken, mit dem wir Geschäfte machen können, oder er muss sich ändern. Das waren die Worte des republikanischen Senators Lindsey Graham zu Journalisten, nachdem Volodymyr Zelensky am Freitag das Weiße Haus ziemlich aufgebracht verlassen hatte. Donald Trump hatte Zelensky ziemlich auflaufen lassen, hatte ihm Undankbarkeit gegenüber den Hilfen aus den USA vorgeworfen und dass er den Krieg längst hätte beenden müssen. Rebecca Barth, unsere Korrespondentin in Kiew, fasst zusammen, wie das in der Ukraine gesehen wurde.
Nach dem Eklat im Weißen Haus stehen die meisten Menschen in der Ukraine hinter ihrem Präsidenten. Zelenskys Demütigung vor laufenden Kameras nehmen viele persönlich und zeigen Verständnis für Zelenskys emotionale Reaktion. Darunter sogar ausgewiesene Kritiker des ukrainischen Präsidenten wie der Journalist Juri Butusow.
Er hat den ukrainischen Staat, das ukrainische Volk vertreten. Deswegen war das Verhalten der US-Führung nicht nur Zelensky gegenüber respektlos. Man kann seine Arbeit und sein Verhalten unterschiedlich bewerten, aber das war respektlos gegenüber der Ukraine und absolut inakzeptabel, egal wer unser Präsident ist. Zelensky habe sich richtig verhalten, meint Butusow, und ist damit nicht allein. Auch der ehemalige Präsident Petro Poroschenko stellt sich schützend vor Zelensky. Es sei jetzt nicht die Zeit, den Präsidenten für seinen Auftritt zu kritisieren, meint der Oppositionspolitiker. Doch nun könnte die militärische Unterstützung aus den USA ausfallen. Ein großes Problem für die Ukraine. Im ukrainischen Radio beschwichtigt Verteidigungsexperte Oleksandr Khara.
Ich denke, wir haben immer noch genug Luftverteidigung und andere Ausrüstung und Munition, die uns die vorherige Regierung mit Genehmigung des Kongresses geliefert hat. Ich glaube nicht, dass wir innerhalb von ein oder zwei Monaten zusammenbrechen. Wir werden das haben, was wir zum Kämpfen brauchen. In der Nähe der Front in der Region Kharkiv erreichen wir Juri Fedorenko, der ehemaliger Abgeordneter aus dem Kiewer Stadtrat ist heute Kommandeur einer Drohneneinheit. Auch er solidarisiert sich mit Präsident Zelensky und weist auf ein Problem hin, das der ukrainische Präsident im Falle eines möglichen Waffenstillstands hätte. Meiner Meinung nach sind keine Vereinbarungen mit Russland, mit Diktator Putin möglich, weil sie nicht respektiert werden. Seit 2014 hat sich Russland an keinerlei Vereinbarungen mehr gehalten. Deshalb muss Europa jetzt vereint sein, mehr denn je, um den Aggressor zu stoppen. In der Ukraine stellt man sich nun auf noch mehr Druck aus Washington ein. Beugen aber wollen sich viele Menschen nicht. Es ist eine trotzige Reaktion, getragen von der festen Überzeugung, im Recht zu sein und Aggressor Russland besser zu verstehen. Man sollte nicht von oben herab mit uns reden, sondern auf Augenhöhe. Es ist wichtig, das Problem, das wir gerade in der Welt haben, zu verstehen. Diejenigen, die jetzt versuchen, Entscheidungen zu treffen oder die Meinung derer zu beeinflussen, die die Entscheidungen treffen, waren noch nie in der Ukraine und haben nicht gesehen, welches Leid und welches Übel Russland hier anrichtet. Lange hatte auch die ukrainische Führung ihre Hoffnung auf US-Präsident Trump gelegt. Jetzt scheinen die Beziehungen zerrüttet. Es sei nun an Zelensky, sich zu entschuldigen, lauten erste Forderungen aus dem europäischen Ausland.
Die Reaktion in der Ukraine auf den Eklat im Weißen Haus hat unsere Korrespondentin Kiew, Rebecca Barth, zusammengefasst. Ja, nach dem Desaster im Weißen Haus am Freitag und parallel zum Ukraine-Gipfel in London gestern am Sonntag hat US-Außenminister Rubio die Sicht von Präsident Trump nochmal verteidigt und Zelensky erneut angegriffen. Zelensky habe das Treffen am Freitag zum Platzen gebracht. Er könne aber zurückkommen, wenn er zum Frieden bereit sei. Es gibt allerdings auch Republikaner, die Zelensky verteidigen.
Kein Einlenken in Washington. Die USA beharren auf ihren Standpunkten. US-Außenminister Marco Rubio hat das Verhalten von Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance verteidigt. Volodymyr Zelensky sei es gewesen, der das Treffen am Freitag im Weißen Haus zum Platzen gebracht habe, so Rubio im Fernsehsender ABC. Die USA sind nach Rubios Worten aber bereit, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, wenn die ukrainische Seite zum Frieden bereit ist.
We'll be ready to re-engage when they're ready to make peace, which is clearly what the president's goal is here. He's trying to get Russia to the table.
Das Ziel von Präsident Trump ist es, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, so Rubio. Das ist Trumps einziges Ziel. Auf die Frage, warum Trump sich derart stark Russland annähere, Zelensky einen Diktator genannt habe, Wladimir Putin aber nicht, sagte Rubio. Wir haben 3 Jahre damit verbracht, Putin zu beschimpfen. Das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Russen zu Verhandlungen zu bringen. Vielleicht wollen sie keinen Deal, wir wissen es nicht. Wir haben 3 Jahre nicht mit ihnen gesprochen, aber vielleicht wollen sie ihn doch.
But maybe they do.
Trumps nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz wurde bei CNN gefragt, ob Präsident Trump einen Rücktritt von Zelensky verlange.
We need a leader that can deal with us.
Wir brauchen einen Anführer, der mit uns verhandeln kann, schließlich mit den Russen verhandeln und diesen Krieg beenden kann, sagte Waltz und ergänzte, wenn sich herausstellt, dass Präsident Zelenskys persönliche oder politische Ziele von einer Beendigung der Kämpfe in seinem Land abweichen, dann haben wir ein echtes Problem. Der republikanische Senator James Lankford lehnt Forderungen nach einem Rücktritt Zelenskys strikt ab. Der Senator aus Oklahoma gehört zu den kritischen Stimmen in den Reihen von Trumps Republikanern. Lankford zeigte bei NBC Verständnis für Zelenskys Haltung.
I understand Zelensky is rightfully concerned that Putin has violated every single agreement he's ever signed.
Zelensky ist zu Recht besorgt darüber, dass Putin jedes einzelne Abkommen, das er je unterzeichnet hat, gebrochen hat und man ihm nicht trauen kann. Deshalb möchte er bestimmte Sicherheitsgarantien.
Security guarantees.
Lankford nannte Putin einen KGB-Schurken, der seine politischen Gegner ermordet, einen Diktator.
Putin is a murderous KGB thug that murders his political enemies and is a dictator there.
Der Senator vertrat die Ansicht, dass die USA der Ukraine nicht den Rücken kehren werden. Präsident Trump werde weiter versuchen, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen, so Lankford. Wir müssen diese beiden, Zelensky und Putin, an einen Tisch bringen und zu irgendeiner Art von Lösung kommen, die möglicherweise wie Nord- und Südkorea aussieht für eine lange Zeit, mit einer Grenzlinie, an der man sich gegenübersteht, aber ohne aktiven Krieg.
Die Reaktion aus den USA hat unser Korrespondent Ralf Borchert in Washington für uns zusammengefasst.
Die Europäer wollen sich handlungsfähig zeigen, wollen einen Frieden erreichen für die Ukraine, einen Frieden, bei dem die Ukraine ein Gewicht hat und nicht einfach nur Spielball ist zwischen Putin und Trump. Was gestern beim Ukraine-Gipfel in London herausgekommen ist, das berichtet uns Gabi Biesinger.
Der britische Premierminister Keir Starmer sieht Europa an einem Scheideweg der Geschichte. Es sei an der Zeit zu handeln, sagte Starmer nach dem Gipfeltreffen westlicher Staats- und Regierungschefs in London.
We are at a crossroads in history. This is not a moment for more talk. It's time to act.
Großbritannien, Frankreich und andere Länder wollen mit der Ukraine an einem Plan zur Beendigung der Kämpfe in dem Land arbeiten, der dann mit den USA abgestimmt wird. Konkret gehe es um 4 Punkte. Solange die Kampfhandlungen andauern, müssten die Militärhilfen für die Ukraine weiter fließen und der wirtschaftliche Druck auf Russland erhöht werden. Kiew müsse bei allen Friedensgesprächen mit am Tisch sitzen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sollen versuchen, eine zukünftige russische Invasion der Ukraine zu verhindern. Es soll eine Koalition der Willigen gebildet werden, um die Ukraine zu verteidigen und dort Frieden zu garantieren. Starmer betonte erneut, dass es ohne die USA nicht gehe. Europa muss die Hauptlast tragen, aber um den Frieden auf unserem Kontinent zu unterstützen, müssen die USA diesen Bemühungen beistehen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte zeigte sich überzeugt, dass die europäischen Länder sich an der Friedenssicherung beteiligen werden. Die
europäischen Länder really ramping up to help with security guarantees for the moment when a peace deal.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, für die Aufrüstung Europas werde sie beim Europäischen Rat am Donnerstag erste Pläne vorlegen.
We urgently have to rearm Europe. And for that I will present a comprehensive plan when we have our European Council to the leaders.
Der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz wollte nach dem Treffen keine Details nennen, in welcher Weise Deutschland sich an den geplanten Maßnahmen konkret beteiligen will. Er betonte, dass Deutschland nach den USA bisher der größte Unterstützer der Ukraine gewesen sei und forderte vom russischen Präsidenten Putin eine Waffenruhe.
Dabei würde es sehr hilfreich sein, dass die Bombardierungen aufhören. Das wäre der Einstiegspunkt auch für Gespräche.
Der ukrainische Präsident Zelensky bedankte sich nach dem Gipfel für die starke Unterstützung und flog mit einem Hubschrauber noch nach Norfolk. Dort traf er König Charles III. Auf dessen Landsitz Sandringham. Eine Stunde lang tauschten die beiden sich aus. Anwohner mit Ukraine-Fähnchen hatten sich vor dem Anwesen versammelt. Sie wollten dem Präsidenten, der von den USA im Stich gelassen wurde, ihre Solidarität zeigen.
We just really wanted to come and show our support.
The guy's been abandoned by the US.
Mit Genugtuung wurde quittiert, dass Zelensky nun den König noch vor Trump getroffen habe, von dem einige meinen, dass man ihn vom geplanten Staatsbesuch am besten wieder ausladen solle.
That he got in there first, and that's a really important element of it. I personally don't think that Trump should be allowed to come.
Ob dann die Europäer mit ihrem Friedensplan, wenn er denn vorliegt, bei US-Präsident Trump auf offene Ohren stoßen, bleibt abzuwarten. Was eine mögliche Beteiligung der USA angehe, habe er nicht viel Hoffnung, erklärt Peter Ricketts, ehemaliger britischer Top-Diplomat, gegenüber dem ARD-Studio London.
Who knows what can be achieved with Donald Trump?
Wer weiß, was mit Donald Trump erreicht werden kann. Ich denke, es wird um nachrichtendienstliche oder logistische Unterstützung von außerhalb der Ukraine gehen. Ich glaube nicht, dass es eine direkte militärische Beteiligung der USA geben wird.
I don't think there's going to be direct US military involvement.
Die Welt ist im Aufruhr. Donald Trump kennt keine Rücksichten, keine Verbündeten, keine diplomatischen Konventionen und alle anderen müssen sich nun auf diesen neuen Umgang einstellen. Darüber spreche ich jetzt mit der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, im Europäischen Parlament Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung. Die Ereignisse überschlagen sich gerade. Die Abfuhr, die der ukrainische Präsident bei Donald Trump kassiert hat, war der bisherige Höhepunkt der neuen Töne, die aus dem Weißen Haus kommen. Sie sagen, diese Abfuhr war eine Inszenierung, eine vorbereitete Provokation. Was wollte Trump denn damit erreichen?
Naja, er wollte vor allen Dingen Zelensky vorführen und das ist natürlich schockierend. Es empfiehlt sich mal, das ganze Protokoll zu lesen, weil wir ja nicht unmittelbar dabei waren, sondern Ausschnitte gezeigt bekommen haben. Es fing ja an, dass offensichtlich ein Journalist von einer bestimmten Zeitung Zelensky auf seine Optik hinwies, denn Zelensky, wir wissen, seit sein Land und sein Volk im Krieg ist, hat eine bestimmte Kleidung an. Das heißt, da wurde drauf zurückgegriffen nach dem Motto, kannst du dir keinen Anzug leisten und du bist hier im Oval Office. Ein Ton stand da im Raum, der erschreckend war und dann hat es ja auch nicht lange auf sich gewartet, bis vor allen Dingen J.D. Vance, den wir ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz schon erleben durften, ihn hart attackierte, ob er sich nicht bedanken wolle, was ja Zelensky seit 3 Jahren macht. Das Ganze war in meiner Meinung nach inszeniert. Man hat ihn eingeladen, man hat ihn vor der Weltöffentlichkeit bloßgestellt. Und das ist schockierend, weil in dem Moment wurde Zelensky, wurde die Ukraine vom Opfer zum Täter degradiert, zur Freude Russlands. Und das muss uns natürlich klar machen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, zumindest der Präsident der Vereinigten Staaten, sich gegen die Ukraine wendet und auch uns den Rücken zukehrt.
Trump hat ja angekündigt, dass er den Krieg in der Ukraine beenden wolle, was ja grundsätzlich ein begrüßenswerter Ansatz ist. Was sehen Sie da für einen Plan in Trumps Deal-Welt? Was hätte Trump Putin denn anzubieten, um ihn dazu zu bewegen, seine Angriffe zu stoppen? Und welche Kompromisse müsste die Ukraine dafür eingehen?
Also er hat ihm ja im Grunde genommen schon alles angeboten. Er hat abgeräumt, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden könnte. Er hat abgeräumt, dass es in irgendeiner Weise fraglich ist, die Krim oder die Ostukraine jetzt besetzt, wieder ukrainisch werden könnte. Er hat ihm alles serviert und mehr hat er nicht. Trump ist angetreten, in 24 Stunden den Krieg zu beenden. Sie sagten es gerade, den Krieg zu beenden ist per se richtig. Er wird aber relativ schnell gemerkt haben, in 24 Stunden läuft das nicht, weil Putin könnte ja angesichts dessen, was die USA gerade machen, den Krieg beenden, sofort das Feuer einstellen. Das Gegenteil ist richtig. Seit Tagen, Wochen, die Angriffe haben nochmal zugenommen. Das heißt, im Grunde kann er ihm gar nichts anbieten, außer liebedienerisch zu sagen, so, wir sind die großen Jungs und wir teilen uns die Welt auf. Du bekommst das, was du willst. Ich, Trump, bekomme das, was ich will. Und da bekommt übrigens auch das Thema Grönland, das Thema Panama-Kanal, all diese Dinge, die ja sehr bizarr wirken, dass er darauf Zugriff haben möchte, bekommen eine ganz andere Bedeutung.
Und Europa hat begriffen, dass Europa eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Die Frage ist, was kann Europa alleine für die Ukraine tun? Und was soll das Ziel sein von weiteren Waffenlieferungen und Finanzmitteln? Wohin soll die Unterstützung aus Europa führen?
Also eins ist mal klar, Europa hat ja immer sich Gedanken darüber gemacht, was wäre eigentlich wenn. Aber dieses Szenario hatte natürlich keiner auf dem Schirm. Umso wichtiger ist es, und ich glaube, dass die Bilder und Worte der letzten Tage so eingeschlagen haben bei jedem, der wusste, der Tag wird kommen, wo Europa selbstständig sich um die eigene Sicherheit kümmern muss. Also jetzt ist es klar. Ich glaube, es ist erstens sehr wichtig und auch interessant, dass der britische Premier, England ist ja nicht mehr, Großbritannien ist ja nicht mehr Mitglied der EU, den Schulterschluss mit der EU sucht und auch Initiative ergriffen hat. Das finde ich sehr spannend, weil das ja gewissermaßen auch den Amerikanern, den USA gegenüber zeigt, auch Großbritannien ist Europa und wir können das nicht laufen lassen. Er hat es spontan eingeladen. Bitter ist, wenn ich das mal kurz einführen darf, dass unser noch Bundeskanzler da war. Aber meiner Meinung nach hätte er Friedrich Merz als den zukünftigen Bundeskanzler mitnehmen müssen in dieser sehr entscheidenden Phase. Wir spielen ja als Deutsche, das größte Land im Herzen Europas, stärkste Volkswirtschaft bei allen Problemen, hätte er natürlich Merz mitnehmen müssen. Aber losgelöst davon, was kann Europa machen? Europa kann die Länder, die bereit sind, die Länder, die willig sind, sofort zusammenbringen außerhalb der EU, wie gerade Großbritannien. Vielleicht sind auch andere Staaten dabei, wie zum Beispiel Norwegen, sofort zu sammeln und eben nicht eine reine EU-Geschichte zu machen, weil Viktor Orban ja bereits erklärt hat, also er sei nicht dabei, er sei auf der Seite Trumps, Klammer auf der Seite Putins. Das heißt, jetzt müssten die Länder zusammenkommen in Europa, die bereit sind, einen Schritt nach vorne zu gehen. Und Deutschland, wie gesagt, braucht ganz schnell eine neue Bundesregierung, muss handlungsfähig werden, um Teil daran zu sein. Gehört auch Osteuropa natürlich dazu, wie zum Beispiel Polen, zu zeigen, so erstens weiter finanzielle Unterstützung, wirtschaftliche, humanitäre Unterstützung und zweitens sofort alle Register ziehen, um Geld in die Hand zu nehmen, um Europa stark zu machen. Und es gibt ja auch gar keine andere Möglichkeit mehr, militärische Mobilität etc. Ich könnte Ihnen jetzt viel sagen, was gemacht werden muss. Aber ich glaube, das ist angekommen und in der kommenden Woche hat Ursula von der Leyen ja auch die Regierungschefs eingeladen nach Brüssel und zu einer außerordentlichen Sitzung. Und da wird einiges auf den Tisch gelegt werden müssen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Nach dem Eklat im Weißen Haus, was jetzt auf Europa zukommt, so haben wir das Thema heute Morgen genannt. Deutschland hat noch keine neue Regierung, aber man ist sich der besonderen Lage bewusst. Es darf nicht lange dauern, bis sich eine Koalition zusammenfindet. Wenn man länger nicht handlungsfähig wäre, dann wäre das fatal. Insbesondere, wenn es darum geht, wie Deutschland und Europa sich zukünftig ohne die USA verteidigen können sollen und wie der Ukraine weiterhin geholfen werden kann, wenn die Unterstützung aus dem Weißen Haus wegfällt. Und offenbar gibt es da bereits Absprachen zwischen der Union und der SPD, die noch bevor eine neue Regierungskoalition ausgehandelt ist, Entscheidendes auf den Weg bringen sollen. Es geht um milliardenschwere Sondervermögen, also neue Schulden für Verteidigung und Infrastruktur. Schulden, die nicht unter die Schuldenbremseregelung fallen. Georg Schwarze in Berlin, was soll da noch mit dem alten Bundestag beschlossen werden?
Naja, offiziell ist das alles nicht bestätigt. Die Generalsekretäre von SPD und CDU, Linnemann und Mirsch, sagen, wir haben Vertraulichkeit vereinbart. Sie haben alles dementiert, was da im Augenblick so durch die Öffentlichkeit schwirrt. Es wird gemunkelt, dass es zwei Sondervermögen geben könnte. Eines für Verteidigung, eines für den Bereich Infrastruktur und zwar mit atemberaubenden Summen. 400 Milliarden für die Verteidigung, 500 Milliarden bis zu 500 Milliarden für die Infrastruktur. Das wäre eine Möglichkeit, das noch mit dem alten Bundestag zu machen. Die Alternative, die Reform der Schuldenbremse, was noch komplizierter wäre. Aber wie gesagt, man verpflichtet sich gegenseitig zur Vertraulichkeit. Und Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, der hat gesagt, das muss jetzt auch klappen mit dieser Koalition. Deswegen sind die Gespräche eben vertraulich. Das so formuliert.
Manche sagen, es ist der letzte Schuss. Das Vokabular mache ich mir nicht zu eigen. Aber vermutlich ist es die wichtigste Epoche, die vor uns steht, seit Gründung der Bundesrepublik.
Ja, und diese Dringlichkeit, die war gestern Abend vor allen Dingen nach den Vorfällen in Washington bei allen Akteuren zu spüren. Lars Klingbeil sprach von einem Weckruf, andere sprachen davon, dass man an der Wegscheide steht. Also der Druck ist da, aber wenig dringt im Augenblick nach außen.
Der Druck ist da, die Summen sind riesengroß. Wie groß ist denn die Chance, dass das klappen könnte? Die Zeit ist ja knapp bis zum 24. März und es braucht eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat.
Da braucht man eine Zweidrittelmehrheit, die wäre noch da, aber Sie sagen selber, die Zeit ist knapp. Allerdings der Druck von außen eben auch. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die saß gestern Abend in der ARD, die hat gesagt, das haben wir schon mal geschafft, mit Tempo einen so großen Happen wie beispielsweise ein Sondervermögen von 100 Milliarden zu beschließen.
Vor 3 Jahren diese Zeitenwende geschafft, übers Wochenende als Europäer zusammen. Und jetzt ist wieder der Moment, dass wir diese Zeitenwende 2.0 auf den Weg bringen.
Auf den Weg bringen, und sie hat sehr konkrete Vorstellungen schon formuliert. Jetzt am Donnerstag gibt es einen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Der Kanzler wird nach Brüssel reisen und sie hat ihn aufgefordert. Dann muss er etwas auf den Tisch legen, was Deutschland leisten will, um Frieden und Sicherheit für Europa zu sichern.
Gestern war noch Kanzler Olaf Scholz erstmal in London beim Ukraine-Gipfel. Da hatte er Friedrich Merz nicht mitgenommen, obwohl das ja durchaus möglich gewesen wäre. Was ist das für ein Zeichen seitens des SPD-Kanzlers?
Naja, das ist eigentlich die gängige Routine. Er ist der noch Kanzler. Friedrich Merz war der bald schon Kanzler, aber er ist eben noch nicht im Amt. Und ist auch die Frage, ob das vor Ort tatsächlich praktizierbar gewesen wäre. Wir haben die Bilder gesehen. Olaf Scholz übrigens doch eher am Rande der Veranstaltung. Aber Lars Klingbeil, der SPD-Chef, der hat schon auch gesagt, natürlich gibt es Gespräche zwischen Scholz und Merz. Man stimmt sich da sehr eng ab.
Der Bundeskanzler hat ja deutlich gemacht, dass er mit Friedrich Merz im engen Austausch ist. Das wurde mir von beiden Seiten noch bestätigt. Das ist ja auch richtig, dass man sich dort eng abstimmt. Wir tragen gemeinsam Verantwortung für unser Land. Wir tragen gemeinsam Verantwortung für Europa und auch für die Ukraine.
Also man spricht sich ab, man ist im Kontakt, man hält sich auf dem Laufenden, aber auf dem internationalen Parkett, da taucht der Kanzler alleine auf.
Dann gucken wir noch mal kurz auf dieses internationale Parkett. Welche Reaktionen gab es denn aus Berlin auf die Behandlung des ukrainischen Präsidenten in Washington? Hat sich da jemand geäußert?
Ja, durch die Bank Schockstarre, schieres Entsetzen, Fassungslosigkeit bei Außenpolitikern, die das in ihrem Leben, in ihrem politischen Leben so noch nicht erlebt haben. Armin Laschet, einer der Außenpolitiker, der saß gestern Abend in der ARD, der hat es so formuliert.
Das hat es, glaube ich, insgesamt in der internationalen Diplomatie, selbst bei Staaten, die verfeindet sind, so noch nicht gegeben. Und das Schlimme ist, es trifft ja hier einen Verbündeten, ein Land, das im Krieg ist.
Und das macht die Dringlichkeit auch deutlich. Amerika hat sich verändert. Da ist was kaputt gegangen an diesem Freitag im Oval Office. Das wissen alle. Das Gespür ist da. Es muss sich jetzt was ändern. Man ist nicht mehr sicher, ob der einstige engste Verbündete, der transatlantische, die USA, wirklich noch an der Seite Europas stehen.
Was wir bisher als die westliche Welt bezeichnet haben, ist in einer Art Umbauphase. Die hat Donald Trump eingeleitet mit seiner Annäherung an Putin. Trump hat keine Aktien im transatlantischen Bündnis. Er hat den Europäern klargemacht, dass sie jetzt selbst für ihre Sicherheit sorgen müssen. Und der britische Premier Keir Starmer hat gestern in London auch nochmal gesagt, das sei jetzt ein Moment, wie es ihn nur einmal in einer Generation gäbe. Jetzt ist die große Frage, woher soll das Geld für die Aufrüstung kommen?
Seit Donald Trump sich immer mehr an Putin annähert, ist den Europäern klar geworden, dass sie künftig selbst für ihre Sicherheit sorgen müssen. Nötig wäre eine Aufrüstung, wie es sie in Europa noch nicht gegeben hat.
Europa ohne amerikanische Hilfe verteidigen, geht das überhaupt?
Von allen 32 NATO-Mitgliedsländern tragen die USA den Löwenanteil in der Allianz. Auch Europas Sicherheit hängt von amerikanischen Soldaten und Waffen ab, vor allem von militärischen Spezialfähigkeiten, die die Europäer nicht haben. Lufttransport für Panzer und Truppen zum Beispiel, aber auch die Satellitenaufklärung. Damit die Europäer sich ohne amerikanische Unterstützung gegen Russland verteidigen können, ist nach aktuellen Berechnungen die gigantische Summe von 250 Milliarden Euro nötig, jedes Jahr und zusätzlich zu den jetzigen Rüstungsausgaben.
Die Schuldenbremsen lockern, was bringt das?
Das würde den Regierungen erlauben, Milliardensummen für Panzer, Kampfflugzeuge und Munition auszugeben, ohne dass diese Investitionen auf die Defizitgrenze angerechnet würden. Bundeskanzler Scholz unterstützt den Vorschlag. Er entspricht dem bisherigen deutschen Interesse, dass die Verteidigung in nationaler Zuständigkeit bleibt und Rüstungsausgaben aus den Haushalten der Mitgliedsländer finanziert werden. Diskutiert wird auch, dass einige Länder vorangehen und sich in einer Koalition der Willigen zusammenschließen. Aber einigen Ländern reicht das nicht aus.
Gemeinsam Schulden machen. Das Lieblingsmodell der Südeuropäer.
Frankreich und Spanien, Italien und Griechenland wollen, dass Europas Aufrüstung mit europäischen Gemeinschaftsschulden bezahlt wird. Das würde ihre hochverschuldeten nationalen Haushalte schonen. Allen voran fordert Präsident Macron einen europäischen Milliardenfonds für Verteidigung nach dem Vorbild des Corona-Hilfsfonds. Eurobonds, dieses Wort allein ließ noch jeden deutschen Finanzminister die Stirn in Falten legen. Und Deutschland ist nicht allein mit seinen Vorbehalten, auch andere Länder mit strenger Haushaltsdisziplin haben Bedenken.
Gemeinsam Waffen bestellen liegt doch nahe. Warum ist das so schwierig?
Bisher war der gemeinsame Einkauf von Waffen die seltene Ausnahme in der EU. Mit der Folge, dass in Europa rund 5-mal so viele verschiedene Waffensysteme im Einsatz sind wie in den USA. Rein ökonomisch betrachtet wäre es viel sinnvoller, die Entwicklung neuer Waffen auszuschreiben und den Auftrag an diejenigen Rüstungsunternehmen zu vergeben, die das attraktivste Angebot machen. Wenn dann alle Armeen beispielsweise das einmal festgelegte Panzermodell kaufen, dann könnte in hoher Stückzahl kostengünstig produziert werden. Was ökonomisch vernünftig erscheint, stößt aber immer wieder an nationale Eitelkeiten. Verteidigungsminister kaufen eben lieber bei den heimischen Waffenschmieden ein und gemeinsame Projekte dauerten ewig wegen aufwendiger Abstimmungsprozesse. Trotzdem liegt in der gemeinsamen Beschaffung nach Experteneinschätzung das größte Potenzial für eine einigermaßen finanzierbare Aufrüstung.
Was die Mehrheit will, sind Kredite bei der Europäischen Investitionsbank.
Bisher ist das nicht mit den Statuten der Bank vereinbar. Waffenproduktion wird nur in Ausnahmefällen mit Krediten unterstützt. Eine Lockerung dieser Regeln könnte vor allem mittelständische Unternehmen mit zinsgünstigen Krediten versorgen. Und das würde helfen bei der Produktion von Waffen und Munition für die Ukraine.
Europa muss aufrüsten, um unabhängiger zu werden von den USA. Helga Schmidt über mögliche Finanzierungsmodelle für die Verteidigung.
Dieser Eklat im Weißen Haus vor laufenden Kameras zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, US-Präsident Trump und Vize Vance verändert vieles. Und mit dieser Veränderung und neue Lage ging es ja gestern auch beim Ukraine-Gipfel in London. Frankreich und Großbritannien haben einen Plan für eine eingeschränkte Waffenruhe in der Ukraine jetzt erarbeitet. Das hat der französische Präsident Macron nach dem Ukraine-Sondergipfel in London bekannt gegeben. Danach soll eine einmonatige Feuerpause erreicht werden, die in der Luft, auf See und für Energieeinrichtungen gilt. Für die direkten Kämpfe an der Front würde diese Waffenruhe nicht greifen. Der französisch-britische Plan soll laut Macron mit der Ukraine weiterarbeitet und dann eben auch mit den USA noch besprochen werden. Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Richter, er ist Oberst AD und derzeit am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Könnte diese Feuerpause ein erster richtiger Schritt sein oder brauchen wir eine komplette Waffenruhe auch an der Frontlinie?
Ich glaube, man braucht eine komplette Waffenruhe auch an der Frontlinie. Der Krieg ist ein Ganzes, das lässt sich nicht trennen. Allein schon die Frage, dass Luftangriffe zum Beispiel ja auch unmittelbar an der Front oder unmittelbar dahinter stattfinden, zum Beispiel um die Versorgung abzuriegeln, wird es sehr schwer machen, da überhaupt zu einem Kompromiss zu kommen und genau festzulegen, bis zu welcher Linie wäre denn das denn noch denkbar und bis wann nicht. Viele Angriffe laufen natürlich auch von der Seeseite her und umgekehrt. Ich glaube, dass das ein unrealistischer Plan ist. Entweder gibt es eine Waffenruhe und darauf, glaube ich, sollten sich die Europäer auch konzentrieren, oder es gibt einen unrealistischen Vorschlag, der auch in Moskau sicherlich nicht ankommen wird.
Wie kann sich denn Europa jetzt wirklich besser in Stellung bringen, um einen Friedensplan dann auch wirklich umzusetzen? Also würde es auch theoretisch ohne die USA gehen?
Ja, zunächst mal ist ja schon erstaunlich, dass nach dieser 180-Grad-Wende der USA sich letztlich auch Europa gewendet hat. Ich kann mich an die Diskussion der letzten Monate und Jahre schon fast erinnern. dass Verhandlungen nicht möglich seien, dass Verhandlungen Verrat seien oder Appeasement. Und nun ist es doch plötzlich möglich aufgrund der amerikanischen Initiative. Und man versucht, das ist natürlich richtig, sich in diese Verhandlungen einzubringen mit eigenen Vorschlägen, mit eigenen Kriterien. Sie müssten nur realistisch sein. Sie müssen natürlich auch die Lage an der Front berücksichtigen, die im Moment nicht günstig für die Ukraine aussieht. Und sie müssen natürlich auch berücksichtigen, dass Europa nicht auf Knopfdruck nun die Ukraine mit großen Mitteln unterstützen kann, die über das weit hinausgehen, was man bisher gemacht hat. Wir reden hier über kurzfristig über 60 Milliarden allein an Militärhilfe, die möglicherweise ausfallen, wenn die USA sich so entscheiden. Das kann man nicht auf Knopfdruck ersetzen. Und wenn es um die Frage geht, wie man einen eventuellen Waffenstillstand absichert, dann, glaube ich, muss man auch realistisch sein. Man muss hier deutlich unterscheiden zwischen einer Truppenentsendung, die eine Wiederaufnahme einer Aggression, von welcher Seite auch immer, dann verhindern soll. Diese Möglichkeiten haben wir nicht, diese Truppenzahl haben wir nicht. Oder geht es tatsächlich um eine internationale Peacekeeping Force, also eine Friedenserhaltungstruppe mit einem Mandat des UN-Sicherheitsrats? Dann sieht das völlig anders aus. Dann haben wir eine ausgewogene regionale und politische Beteiligung an solchen Truppen. Und da können natürlich dann auch Europäer dabei sein. Das wäre akzeptabel. Wenn man aber glaubt, man müsse das unter europäischem Kommando oder unter NATO-Kommando gar machen, dann ist das ein Rezept zur Kriegsverlängerung. Das würde ja nie durchgehen. Jedenfalls aus Moskauer Sicht nicht akzeptiert werden.
Also ohne die USA wird es nicht gehen. Also Großbritannien und Frankreich haben ja schon gesagt, sie könnten sich Truppen für die Ukraine vorstellen. Das wurde zumindest beim Ukraine-Gipfel in London mal kurz angeschnitten. Wie sieht's für Deutschland aus? Also könnte und sollte Deutschland da dabei sein?
Naja, wir reden natürlich jetzt über den fünften Schritt, bevor wir den zweiten und dritten noch nicht kennen. Wir müssen ja erstmal wissen, wie wird dieser Waffenstillstand aussehen, an welcher Linie, zu welcher Zeit, wie ist er denn diplomatisch und politisch international abgesichert. Und wenn man dann ein UN-Sicherheitsratsmandat zum Beispiel hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch die Deutschen sich an einer breiten internationalen Friedenstruppe beteiligen. Das wird natürlich nicht mit großen Zahlen passieren können, weil dazu die Fähigkeiten der Bundeswehr nicht ausreichen. Wir haben jetzt schon große Anstrengungen zu unternehmen, um eine zusätzliche Brigade aufzustellen in Litauen. Wir werden für die nächsten Jahre zwei weitere Brigaden aufstellen und langfristig auch darüber hinaus. Aber kurzfristig sind wir jetzt nicht in der Lage, auch personell eine solche Truppe mit großer Anzahl zu unterstützen. Aber eine gewisse Unterstützung muss es auch aus Deutschland geben, das ist klar, wenn es soweit kommen sollte. Aber noch einmal, wir diskutieren hier den fünften Schritt. Der erste ist getan, wir wollen verhandeln und den Krieg beenden, aber der zweite muss jetzt erstmal getan werden. Und das heißt, wir müssen feststellen, was ist denn die Bedingung, unter der jetzt ein Frieden zustande kommen soll oder zumindest ein Waffenstillstand, und wie soll er dann am Ende genau aussehen und wie soll er gesichert werden? Und erst dann stellen sich solche Fragen. Da sind wir noch lange nicht.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.